Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer. Guten Abend. Ist das Russische Haus in Berlin ein Kulturinstitut oder Propagandainstrument und Spionagenest? Und warum ist der Betonklotz an der Friedrichstraße dann nicht längst geschlossen? Gleich ein Antwortversuch. 10 Jahre Museum Vorlinden bei Den Haag, ein privates Museum für zeitgenössische Kunst, feiert Jubiläum. Von Solitären und Rudeltieren in der Kultur handelt unsere Gesprächsreihe in diesem Sommer. Heute geht es um die Gezeitenkonzerte, die Kulturbegegnungen auf dem Plattenland ermöglichen, vor allem durch Musik. Eine Aussage des französischen Innenministeriums hat die Debatte um das russische Haus in Berlin vor kurzem wieder angeheizt. Das Haus werde von russischen Geheimdiensten zur Tarnung genutzt. Schließungsforderungen stehen seit langem im Raum. Doch der Beziehungsstatus zwischen Deutschland und dem russischen Auslandskulturinstitut ist heute kompliziert. Mehrere bilaterale Abkommen regeln den Betrieb der Kulturinstitute nämlich wechselseitig. Von einer Schließung des russischen Hauses in Berlin wäre ziemlich sicher auch das Goethe-Institut in Moskau betroffen. Ist das ein plausibler Grund gegen das Aus fürs russische Haus? Sabine Adler mit Hintergründen.
In der Friedrichstraße im Herzen von Berlin steht das russische Haus. Das Kulturinstitut entwickelte sich zu einem Treffpunkt für all diejenigen, die sich für russische Sprache und Kultur interessieren.
Dieser Werbefilm des russischen Hauses der Wissenschaft und Kultur klingt wie aus alten Zeiten. Tatsächlich ist er erst ein Jahr alt und gibt sich so unpolitisch, als hätten die Annexion der Krim, die Invasion in die Ukraine und der hybride Krieg gegen Deutschland niemals stattgefunden. Das Video verspricht Bildungsarbeit, die sich auf Alexander Puschkins Epos Eugen Onegin und in der Keramikwerkstatt auf das Modellieren von Matroschkas konzentriert. Wer den langjährigen Leiter des Hauses, Pavel Iswolski, aber auf den Krieg seines Landes gegen die Ukraine ansprach, der unter anderem für die Grünen schon in der Ampelregierung zu einer sofortigen Schließung des russischen Hauses hätte führen müssen, zog seinen Unmut auf sich.
Das ist Manipulation. Das ist wirklich Manipulation. Ich möchte mich nicht weiter zu diesem Thema äußern, aber dass es sich um Manipulation handelt, das steht für mich absolut fest. Ich möchte sagen, dass es eine grundlegende Basis für die Existenz unseres Hauses gibt, nämlich das zwischenstaatliche Abkommen.
Als neue Leiterin war zwischenzeitlich Xenia Fedorova auserkoren, die ehemalige Chefin von RT Russland in Frankreich. Das französische Innenministerium warnte Berlin nicht nur vor der Staatspropagandistin, sondern auch vor Moskaus Absicht, dass der Berliner Kulturtempel, in dem es etliche Wohnungen gibt, als Herberge für russische Geheimdienstler genutzt wird. Doch immer noch sind die Türen geöffnet für Ballett- und Sprachkurse, zu Ausstellungen und Kinovorführungen. So wurde die Neuverfilmung des Bulgakow-Romans Meister und Margarita gezeigt. Obwohl bekanntermaßen die Betreibergesellschaft die Rosatrutnisches Wor ist. Sie verbreitet die Idee der Ruski Mir, der russischen Welt, die Menschen aus Ländern der ehemaligen Sowjetunion als zu Russland zugehörig auffasst und wieder enger an die alte Heimat heranführen möchte. Formal ist die Einrichtung dem russischen Außenministerium unterstellt und somit mit Sanktionen belegt. Dass sich die Bundesregierung trotz allem immer noch an den Vertrag von 2013 hält, mit dem sich die Goethe-Institute in Russland und das russische Haus in Berlin eng aneinander gebunden haben, ist für Agnieszka Burger, die Grüne im Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestages, unverständlich.
Es würde doch niemanden überraschen, wenn ein solches Haus auch für Spionagezwecke genutzt wird und potenziell natürlich auch noch für Schlimmeres. Also Spionage wird ja nicht um des Selbstzweckes betrieben. Es gibt ja Gründe, warum gewisse Objekte ausspioniert werden, warum gewisse Personen bedroht werden, warum gewisse Lügen als Desinformation und Gift in unsere Debatten eingeschleust wird. Also das hat ja alles schon eine sehr klare Zerstörungsabsicht und eine sehr klare Absicht, unserem Land und unserer Demokratie zu schaden.
Spätestens seitdem eine mit Sprengstoff bestückte Drohne in der Nähe einer ukrainischen Frachtmaschine am Flughafen Halle Leipzig gefunden wurde und der unverhohlenen Drohung des russischen Außenministers Lavrov, die Unterstützer der Ukraine zu bestrafen, sei es verantwortungslos, dieses Risiko Tag für Tag weiter zu tolerieren, sagt Agnieszka Brugger. Nicht genug damit hat vor wenigen Wochen das Digitalministerium der Bundesregierung ein Gebäude Wand an Wand zum russischen Haus bezogen.
Also es klingt so absurd, dass man denkt, es könnte eigentlich nicht wahr sein. Und die, die das entschieden haben, sind da von allen guten Geistern verlassen. Natürlich gibt es auch technische Sicherungsmöglichkeiten, die zum Beispiel auch die Bundestagsgebäude gegenüber von der russischen Botschaft jahrelang null ergriffen haben. Allein das spricht schon Bände.
Seit 13 Jahren zahlt der Bund zudem für den russischen Kulturpalast in Berlin-Mitte die Grundsteuer. In diesem Jahr beläuft sich der Betrag auf 70.000 Euro. Das Abkommen, das Deutschland nicht verletzen wollte, ist für Agnieszka Brugger eine Ausrede. Die Wirkmöglichkeiten des Goethe-Instituts in die russische Gesellschaft seien schon seit geraumer Zeit sehr begrenzt und könnten für Russinnen und Russen, die Interesse an Kontakten hätten, sogar gefährlich sein.
Was sich natürlich verändert hat, ist, dass wir jetzt einen Kanzler haben, der versprochen hat, genau diese Politik von Olaf Scholz zu beenden und dann bei der Frage des Lieferung des Taurus sein Wort gebrochen hat. Und hier versteckt man sich hinter solchen Paragraphen. Und das hat nichts mit den großen Worten von Friedrich Merz zu tun, diese Attacken gegen unser Land anders zu behandeln, als es sein Vorgänger getan hat.
Ihre Hoffnung, dass nun Schwarz-Rot richtet, was Sie als Grüne in der Regierung nicht erreicht haben, hält sich in Grenzen.
Sabine Adler berichtete über das russische Haus in Berlin als Sicherheitsrisiko für Deutschland. Das Museum vor Linden ist eine private Kunstsammlung in Südholland, ganz in der Nähe von Den Haag. Ein Haus für zeitgenössische moderne Kunst und eine Oase der Ruhe mitten in einem Landschaftspark. Es hat sich dem Ziel verschrieben, Menschen, Kunst, Natur und Architektur zu verbinden und schafft das auch mit einer Architektur, die zum Beispiel ganz viel Licht ins Haus lässt und die ein bisschen an die neue Nationalgalerie in Berlin erinnert. Wir haben schon öfter über Ausstellungen von dort berichtet, die sehr häufig überraschend verspielt daherkommen. In diesem Jahr wird das Museum vor Linden 10 Jahre alt. Kerstin Schweighöfer hat es für uns besucht und ist in eine ungewöhnliche Situation geraten. Reine Stille.
Es ist still im Museum vor Linden. So still, dass man die sprichwörtliche Stecknadel fallen hört. Wunderbar findet diese Besucherin.
Ja, schon wäre die Stille.
Wegen der Stille bin ich hier. So lässt sich ein Museum ganz anders erleben.
In Ringelsocken steht sie vor einer Skulptur aus rostigen Stahlplatten von US-Künstler Richard Serra. Open-ended heißt das riesige, begehbare Kunstwerk. Immer Samstag und Sonntagvormittag zwischen 10 und 11 heißt es in Vorlinden Schuhe aus. Dann werden die Ausstellungssäle auf Socken erkundet und darf allerhöchstens geflüstert werden. Noch besser einfach schweigen. Stilte ob Socken heißen diese Stunden, Stille auf Socken. Sie sind eine von vielen unkonventionellen Initiativen, mit denen dieses Privatmuseum in den Nordseedünen bei Den Haag seine Besucher immer wieder überrascht. 2017 mussten sie sich den Weg durch einen Saal bahnen, den der Londoner Konzeptkünstler Martin Creed von oben bis unten mit blauen Luftballons gefüllt hatte. Und in diesem Sommer brachte der amerikanische Choreograf William Forsythe die Museumsbesucher zum Tanzen und sogar zum Turnen. Anders war an seinen bewegenden, raumfüllenden Installationen nicht vorbeizukommen.
In den letzten 10 Jahren haben wir 65 Ausstellungen organisiert.
65 Stücks inmiddels,
sagt Museumsdirektorin Susanne Schwarz. Ausstellungen, die Besucher wie Kritiker gleichermaßen begeisterten. Darunter große Namen: Anselm Kiefer, Ron Mueck, Michael Boremans.
Alle unsere Erwartungen wurden übertroffen.
Das ist sehr, sehr übertroffen.
sagt der Gründer von Vorlinden, Hafenmagnat Joop van Kaltenborch. Lachend schaut er die Direktorin seines Museums an. Seit mehr als 20 Jahren arbeiten sie zusammen. Die beiden sitzen in einem Konferenzraum unter einem weißen Relief des Niederländers Jan Schoonhoven, einer der ersten Künstler, von denen van Kaltenborch Kunst ankaufte. 16 war er damals, heute ist er 85 und seine Sammlung auf gut 10.000 Werke angewachsen. Viel zu viel, um sie in seiner Villa und den Niederlassungen seines Chemiekonzerns aufzuhängen. So entstand 2010 der Plan, ein eigenes Museum zu bauen. Es wurde ein klassischer Kunstpavillon aus Stahl, Naturstein und viel Glas. Motto: Less is more. Nichts soll stören und von der Kunst ablenken. Kabel, Lampen und Brandmelder wurden unsichtbar angebracht. Pro Saal hängen maximal 5 Werke. Auf den Infoschildchen stehen lediglich Name und Titel. Optimal auch der Lichteinfall.
Und da wurden Künstler verliebt.
Künstler verlieben sich in ihn. Wenn wir sie einladen, um sie für eine Ausstellung zu gewinnen, sagen sie oft, sie könnten sich für ihre Werke kein schöneres Licht vorstellen. Und dann, ja, ich will.
Drei Worte, die regelmäßig auch bei Leandro Ehrlichs Swimmingpool ertönen. Einem Werk, in das man ohne nass zu werden eintauchen kann. Es gehört so wie Open-Ended von Richard Serra zu den Publikumslieblingen und ist permanent zu sehen.
Viele junge Leute verabreden sich für ein First Date beim Swimmingpool. Später kommen sie zurück und fragen um Erlaubnis, sich dort das Ja-Wort zu geben.
Wer hätte das vor 10 Jahren gedacht? Allein schon deswegen würde Sammler Joop van Kaltenborch dieses Museum jederzeit wiederbauen.
Kerstin Schweighöfer über das Museum Vorlinden bei Den Haag. Begegnungen schaffen durch Kultur, das ist einerseits eine Banalität, andererseits aber eine ziemliche Herausforderung, vor allem auf dem Plattenland. Da kommen die Menschen nicht ganz so einfach zur Kultur, weshalb es erfolgversprechend ist, die Kultur zu den Menschen zu bringen.
Gemeinsam oder einsam? Über Solitäre und Rudeltiere in der Kultur.
In unserer sommerlichen Gesprächsreihe sprechen wir mit jemandem, der das seit 14 Jahren erfolgreich tut, Matthias Kirschnereit. Er ist Pianist, lehrt an der Hochschule für Musik und Theater in Rostock und er ist der künstlerische Leiter der Gezeitenkonzerte in Ostfriesland. Die bringen die ganze Vielfalt der klassischen Musik und auch anderer Genres an besondere Orte in einer, wie es immer heißt, strukturschwachen Gegend und stehen in diesem Motto und in diesem Jahr unter dem Motto Begegnungen. Ich habe Matthias Kirschnereit gefragt, was für ihn solche Begegnungen mit Musik, vor allem aber mit Künstlerinnen und Künstlern ausmacht.
Ja, Begegnungen im positiven Sinne, sagen wir mal, sind etwas zutiefst Beglückendes. Und ein Konzert ist immer eine vielschichtige Form von Begegnungen. Man begegnet dem Künstler, der Künstlerin, man begegnet dem Werk, teils total bekannt, kleine Nachtmusik von Wolfgang Amadeus Mozart oder auch für diesen Anlass komponierte Werke, also ein totales Neuland. Man begegnet Menschen im Publikum. Das ist ein nicht zu unterschätzender Aspekt, dass ja ein Konzert, diese gemeinsame Veranstaltung auch etwas Verbindung Schaffendes bedeutet. Man begegnet komplett neuen Orten, also insofern sehr vielschichtig zu verstehen. Und mich macht es ganz, ganz glücklich zu sehen, wie wunderbar diese Konzerte angenommen werden, wie Menschen beglückt von dannen ziehen, manchmal ins Künstlerzimmer mit Tränen in den Augen kommen und so ergriffen sind von der Musik. Da habe ich den Eindruck, irgendetwas Sinnvolles getan zu haben, etwas Sinnstiftendes, etwas das Leben Bereicherndes.
Wenn ich Ihren Gedanken vom Schluss kurz aufgreifen darf, das heißt, Sie organisieren tatsächliche Nähe in diesen Konzerten, sozusagen mit dem Künstler, mit der Künstlerin in Tuchfühlung auf Augenhöhe im Gespräch?
Ganz genau. Also das Besondere an den Gezeitenkonzerten in Ostfriesland ist tatsächlich die Tatsache, dass wir zumeist in diesen wahnsinnig schönen, alten, magischen und kleinen Kirchen veranstalten. Das heißt, Künstlerinnen, Künstler, Ensembles gehen also durch das Kirchenschiff an einem vorbei. Und meistens ist das Künstlerzimmer dann irgendwo in der Sakristei oder man begegnet sich irgendwo noch auf dem Innenhof. Und das ist eine ganz besondere Nähe, ganz anders als wenn die zum Beispiel in der Kölner Philharmonie oder in der Hamburger Elbphilharmonie spielen. Wunderbare Säle wohlgemerkt. Aber versuchen Sie mal in der Elbphilharmonie in Hamburg vom Publikum aus Backstage zu kommen. Das wird Ihnen quasi verwehrt, ja. Und wir schaffen bei den Gezeitenkonzerten eine unglaubliche Nähe, die das Publikum sehr zu schätzen weiß, aber auch die Künstlerinnen und Künstler, die bei uns auftreten.
Sie haben die magischen kleinen Kirchen erwähnt und noch viele andere tatsächlich besondere Orte gefunden für diese Konzerte. Ein Friesenpferdegestüt ist darunter, der Polderhof, das Steinhaus Bunderhee, ein Kulturdenkmal. Und diese Kulturbegegnungen, die Sie da ermöglichen, die beinhalten also Tradition, Kulturgeschichte logischerweise, Kulturgenuss, selbstredend auch Kulinarik. Wie kommt das an? Was sagt eigentlich Ihr Publikum? Sie haben das gerade ja schon angedeutet.
Also, ich kann nur sagen, dass wir ja von einer Begeisterungswelle getragen werden und auch wirklich sensationelle Ticketverkäufe zu verzeichnen haben, insbesondere von den Menschen aus der Region, wo man wirklich das Gefühl hat, die sind so identifiziert mit diesem Festival. Die lieben das, abends in diese besonderen Orte zu gehen und Kunst zu erleben, Kunst zu genießen. Aber es kommen auch ganz viele von weit her. Sie haben es gerade angesprochen, auch mit der entlegenen Region. Ich glaube, viele gerade aus den Metropolen sehnen sich auch nach der Abgeschiedenheit und ja, vielleicht sogar auch Exotik dieser wunderbaren magischen Orte. Und das ist so eine ganz besondere Melange und wir bieten vor jedem Konzert auch Streifzüge an, wo man eben diesen speziellen Ort oder diese spezielle Region nochmal vor dem Konzert näher kennenlernen kann. Und ich freue mich, dass das so gut ankommt bei, das muss ich auch sagen, extrem sozial verträglichen Eintrittspreisen.
Weil Sie gerade die niedrigen Eintrittspreise angesprochen haben, es liegt Ihnen ja auch die Begegnung zwischen den Generationen am Herzen. Also auf der einen Seite ermöglichen Sie Auftrittsmöglichkeiten für junge, ganz junge Künstlerinnen und Künstlern. Und auf der anderen Seite gibt es eben diese extrem reduzierten Eintrittspreise für Kinder, Jugendliche, Studis oder Azubis.
Ganz genau. Meines Wissens liegen die derzeit bei 6 Euro pro Konzert. Egal, ob Sie jetzt Grigori Sokolov oder die Radio Philharmonie Hannover oder Helge Schneider hören. Oder eben, Sie haben es angesprochen, wir haben unglaublich tolle Gipfelstürmer. Die nenne ich Gipfelstürmer. Das sind also die Stars von morgen. Wir wissen ja, in Ostfriesland sind die geografischen Erhebungen überschaubar. Ja, also es ist relativ flach. Insofern also im übertragenen Sinne Gipfelstürmer, die also auf die Bühnen der Welt streben. Und davon präsentieren wir immer ganz, ganz wundervolle Talente. Und egal zu welchem Konzert, sie kommen nicht kontingentiert für 6 Euro in das Konzert. Und wenn sie eben nicht Schüler oder Student oder hilfsbedürftig sind, dann ist, glaube ich, die höchste Preiskategorie liegt bei knapp unter 50 Euro. Und sagen Sie mal, bei den großen Festivals von Schleswig-Holstein bis Salzburg, wo Sie Grigori Sokolov für 45 Euro in der ersten Kategorie hören können, das ist schon singulär. Und das ist mir auch wahnsinnig wichtig, dass wir bodenständig bleiben, dass wir nahbar bleiben, dass wir selbstbewusst, aber trotzdem immer demutsvoll. Wir haben durchaus Glamour. Aber es gibt fantastische Ensembles, fantastische Musikerinnen und Musiker, die eben nicht bei der Deutschen Grammophon oder bei Sony unter Vertrag sind und trotzdem eine großartige individuelle künstlerische Qualität aufweisen. Und die präsentiere ich natürlich auch sehr, sehr gerne.
Da sind wir dann wieder bei unserem Gesprächsthema gemeinsam oder einsam. Sie haben es gesagt, Künstlerinnen und Künstler kommen aus Metropolen von berühmten Bühnen her in eine Gegend, in der die Menschen gewohnt sind, eher weiter auseinander zu leben und sich von ihrer Mentalität her, sage ich mal, wahrscheinlich auch eher in Ruhe zu lassen. Die Künstlerinnen und Künstler selber haben natürlich auch ein zwiegespaltenes oder ein zweifaches Verhältnis
zum Thema gemeinsam oder einsam. Sie konzertieren gemeinsam, sie bekommen Applaus, Standing Ovations und danach sind sie wieder alleine im Hotelzimmer. Wie ist das auch für Sie als Künstlerpersönlichkeit?
Ja, die Situation kenne ich natürlich nur zu gut. Aber ich persönlich habe eigentlich überall auch Freunde, das hat sich im Laufe der Jahre, Jahrzehnte so ergeben, mit denen man dann abends noch ausgeht, noch ein Bierchen trinkt oder den Abend ausklingen lässt. Manchmal ist die Anonymität eines netten Hotels für mich persönlich auch sehr angenehm, um eben dann doch die Ruhe zu finden. Das Motto ist ja solitär oder Rudeltier. Ich glaube, Menschen sind beides, je nach Charakter. Ich als Pianist brauche schon auch dieses Solitär, dieses immer wieder sich zurückziehen, Kraft schöpfen aus der Stille, aus der Einsamkeit. Aber das Glück und die Befriedigung stellt sich natürlich nur dann ein, wenn man das teilen kann mit anderen Menschen. Wir sind schlussendlich auch ganz soziale Wesen. Und ein Aspekt, Sie haben gerade gesagt, dass man auf dem Lande vielleicht so ein bisschen jeder für sich. Ich weiß gar nicht, ob man nicht manchmal in den Metropolen einsamer ist. Und gerade auf dem Lande hilft man sich vielleicht mehr gegenseitig und man kennt sich seit vielen Jahren, vielleicht sogar seit Generationen. Und bei den Gezeitenkonzerten erlebe ich diese ganz, ganz starke Identifikation. Und nur durch Identifikation mit egal was können Sie auch Glück und Erfüllung und Zufriedenheit erleben.
Ja, interessanter Aspekt. Ganz kurz zum Schluss, Herr Kirschnereit, was geben Sie zum Thema Begegnungen Ihren Schülerinnen und Schülern mit?
Ich gebe meinen Schülerinnen und Schülern immer mit auf den Weg, macht Kammermusik. Macht Kammermusik mit anderen zusammen, spielt Lieder mit anderen zusammen. Man lernt so viel durch die anderen Instrumente. Und vor allem ist es auch für das Soziale, für die Entwicklung so wichtig zu sehen, ich bin nicht alleine mit vielleicht meinen Zukunftsängsten, vielleicht mit meiner Podiumsnervosität oder auch mit meinen Jubelphasen. Ich kann das teilen und das ist ganz, ganz wichtig, dass man da immer ganz gut vernetzt ist.
Der Pianist und Festivalleiter Matthias Kirschnereit über junge KünstlerInnen und seine Gezeitenkonzerte in Ostfriesland. Der Untersuchungsausschuss zur Förderung von Projekten gegen Antisemitismus in Berlin hat seine Arbeit heute beendet. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Antje Allrocken.
Bei der Bewertung der sogenannten Fördermittelaffäre in Berlin kommen die einzelnen Parteien zu unterschiedlichen Ergebnissen. Während Grüne und Linke nicht nur den früheren Kultursenator Joe Cialo und die auf ihn folgende Sarah Wedel-Wilson verantwortlich machen, die Rede war heute von unerlaubten Einflussnahmen von CDU-Abgeordneten, die die beiden Senatoren nach finanzieller Unterstützung bedrängt hätten, fällt die Bilanz von Schwarz-Rot milder aus. Die Koalitionsparteien sehen nur Cialo und Wedel-Wilson sowie die Fachverwaltung in der Verantwortung. Der Ausschuss war im Dezember 2025 eingesetzt worden, um die Vorgänge rund um die Förderung von Initiativen gegen Antisemitismus zu recherchieren. 13 Projekte sollen in diesem Zusammenhang mit 2,6 Millionen Euro rechtswidrig gefördert worden sein. Der amtierende Berliner Kultursenator Stefan Evers teilte heute anschließend an die Sitzung mit, der Abschlussbericht werde nun intensiv ausgewertet. Schon jetzt habe die Senatsverwaltung für Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt Maßnahmen eingeleitet mit dem Ziel, die Vergabe von Fördermitteln im Sinne aller Beteiligten transparenter und rechtssicherer zu gestalten. Der französische Verleger Olivier Norat wird einen neuen eigenen Verlag gründen. Das teilte Norat zu Beginn der Woche mit. Bis vor 4 Monaten hatte er 26 Jahre lang den französischen Grasset Verlag geleitet, ein Verlag des Hachette-Konzerns. Dessen neuer rechtsnationaler Eigentümer Vincent Bolloré hatte Norat entlassen. Die Olivier Norat Edition werde langfristig zwischen 30 und 50 Titel pro Jahr veröffentlichen, teilte Norat in einer Erklärung mit. Nach Norats Entlassung hatten sich damals rund 200 Autorinnen und Autoren gemeinsam dazu entschlossen, nicht mehr bei Grasset zu veröffentlichen. Nora plane nun, einen unabhängigen Verlag, der in völliger Freiheit Texte veröffentlichen wolle, die ihm am Herzen lägen und dabei auf das Vertrauen von Autorinnen und Autoren setze. Die Verlagsgruppe Edidis wird beim neuen Verlag eine Minderheitsbeteiligung am Kapital des Unternehmens übernehmen. Die ersten Bücher sollen schon im Oktober im neuen Verlag erscheinen. Und in Sri Lanka entdeckte man erst kürzlich 7 Buddha-Statuen in einer mehr als 2000 Jahre alten Klosterstätte in der heiligen Stadt Anuradhapura, der ehemaligen Hauptstadt Sri Lankas, Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Die Statuen sind allesamt mit Gold überzogen. Ihr Fund gilt als die bedeutendste Entdeckung, die in diesem archäologischen Gebiet seit 30 Jahren gemacht worden sei.
Danke, Antje Allrocken. Und das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und dann in den Informationen am Abend. Aktuelles zu den Nord Stream Festnahmen und die Brandbekämpfung im Hohen Venn. Hier am Mikrofon sagt guten Abend Karin Fischer.